NDR Info. Echo des Tages.
Die wichtigsten Themen dieses Tages, kompakt in einer halben Stunde, sind unter anderem diese. Castor-Transport ins Wendland. Er ist länger unterwegs als je zuvor. Volksentscheid zu Stuttgart 21. In wenigen Minuten schalten wir einmal nach Baden-Württemberg. Abschluss des Grünen Parteitags. Dazu ein Bericht und unser heutiger Kommentar. Vor den Parlamentswahlen in Ägypten. Die Lage bleibt angespannt. Putin, wer sonst? Kreml-Partei Geeintes Russland nominiert ihren Präsidentschaftskandidaten. Und im Sport ein Bericht vom letzten Formel-1-Rennen der Saison. Außerdem geht es in der Fußball-Bundesliga um die Frage, ob die Bayern heute ihre Konkurrenten wieder von der Tabellenspitze verdrängen können. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Am Mittwoch ist der Transport in Frankreich gestartet. Dort war der deutsche Atommüll wieder aufbereitet worden. Jetzt soll er in sogenannte Castoren verpackt ins Zwischenlager Gorleben gebracht werden. Aber das letzte Stück der Strecke ist wie immer das Schwierigste. Die Gegner der Castor-Transporte haben einmal mehr mobil gemacht und wollen den Transport verhindern oder zumindest erschweren. Aus dem Wendland berichtet Matthias Eichler.
An den Bahngleisen in Hitzacker herrscht Volksfeststimmung bei Samba-Rhythmen. Seit dem frühen Morgen steht hier eine Betonpyramide auf den Schienen. Drei Männer und eine Frau haben sich im Innern aneinander gekettet. Sie wollen den Castor-Transport aufhalten. Hunderte Schaulustige haben sich dazugesellt, sitzen auf den Gleisen. Eine gelungene Aktion der bäuerlichen Notgemeinschaft findet ihr Sprecher Klaus Heuer. Denn die Polizei hat große Mühe, den Betonklotz abzuräumen.
Es ist ja so, dass die Schiene eigentlich nicht das Terrain der bäuerlichen Notgemeinschaft ist. Ich glaube, sie sind überrascht gewesen. Und man merkt es ihnen auch an, dass sie so ein bisschen hilflos davor stehen und staunend gucken, was alles so möglich ist. Aber ich gehe davon aus, dass sie irgendwann mal eine technische Möglichkeit finden werden.
Die Polizei braucht stundenlang, um überhaupt die Hülle aus Metallstreben und Beton zu durchlöchern und den Kern freizulegen. Damit ist das Problem aber noch längst nicht gelöst, sagt Polizeisprecher Mike Leverenz.
Bei Metall kann ich flexen, bei Beton brauche ich den Hammer. Und wenn wir Gummi drin haben, müssen wir schauen, wie wir da durchkommen.
In Fassdorf bei Lüneburg ist die Castor-Strecke wieder frei. Dort hatten sich ebenfalls vier Menschen an die Gleise gekettet. Aufgelöst ist auch ein rechtlich umstrittener Kessel, den die Polizei bei Harlingen gebildet hatte. Darin saßen Atomkraftgegner fest, die in der Nacht die Gleise blockiert hatten.
Nach 6 Stunden hätte man offiziell, soweit ich weiß, kam die Information, das auflösen müssen, aber das wurde nicht gemacht. Also es war auf jeden Fall länger, als es hätte sein sollen.
Eigentlich hätten wir erst gar nicht festgenommen werden dürfen, finde ich. Also wir haben vielleicht auch was gemacht, was nicht rechtens war, aber die was viel Schlimmeres, finde ich.
Und die Anti-Atomkraftgruppen bereiten schon weitere Aktionen vor, auch wenn noch gar nicht klar ist, wann der Castor-Transport Dannenberg überhaupt erreicht. Hier sollen die 11 Atommüllbehälter auf Schwerlaster umgeladen und ins rund 20 Kilometer entfernte Gorleben gefahren werden. In der Nähe des Zwischenlagers blockieren Aktivisten bereits die Straße, sagt Luise Neumann-Kosel von der Aktionsgruppe x-tausend mal quer.
Im letzten Jahr haben wir über 40 Stunden auf der Straße ausgehalten. Also ich habe da kein Bedenken, dass wir uns zu schnell uns hier die Kräfte schwinden. Wenn es lange dauern soll, dann wird es lange dauern. Wir halten aus, weil wir entschieden sind und entschlossen, den Castor-Transport aufzuhalten.
Wann der Atommüll das Zwischenlager erreichen wird, ist noch unklar. Am Verladebahnhof in Dannenberg dauert das Umladen erfahrungsgemäß mindestens 10 Stunden. Frühestens Montag früh könnten die Castor-Behälter also das Zwischenlager Gorleben erreichen. Aber schon jetzt steht fest, es ist der bislang längste Transport. Heute Mittag um 12 Uhr war der Castor-Zug 92 Stunden unterwegs und damit länger als im Rekordjahr 2010.
Matthias Eichler über den Castor-Transport ins Wendland. Und jetzt zu Stuttgart 21, dem geplanten Tiefbahnhof, den viele Bürger im Ländle ablehnen. Nach einem langen Hin und Her, nach Debatten aller Art, Demonstrationen und einem Schlichtungsversuch, nach all dem ist heute der Tag der Entscheidung. Die Bürger in Baden-Württemberg haben das Wort, beziehungsweise sie hatten das Wort bei einem Volksentscheid. Vor einer halben Stunde wurden die Wahllokale geschlossen. Jetzt wird also ausgezählt. Das offizielle Ergebnis wird nach 20 Uhr erwartet. Ich bin jetzt verbunden mit Arno Knüttgen in Stuttgart. Herr Knüttgen, können Sie schon etwas darüber sagen, für welche Seite sich eine Mehrheit abzeichnet?
Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht, weil wir anders als bei Landtagswahlen heute keine Prognosen bekommen. Das würde sich halt sonst immer nur verändern, je nachdem, welchen Wahlkreis man gerade auszählt, würde hier eine Zahl dazukommen und dort. Hier gibt es wirklich heute nur das Endergebnis, so gegen 21 Uhr. Und solange müssen wir leider noch ein bisschen uns in Ungeduld üben, hier alle auch im Landtag.
Eine wichtige Rolle wird ja die Wahlbeteiligung spielen, weil ein bestimmtes Quorum festgelegt ist. Können Sie in Sachen Wahlbeteiligung schon etwas sagen?
Ja, also da haben wir einen Wert von heute Nachmittag, 14 Uhr. Da gab es stichprobenweise mal von der Landesabstimmungsleiterin mitgeteilt, da lag die Wahlbeteiligung bei 20,8%. Ja, und wenn man das vergleicht mit dem Wert zum gleichen Zeitpunkt bei der Landtagswahl im März, da lag die Wahlbeteiligung um 10 Prozentpunkte darüber und am Ende waren dann ja, 2/3 der Menschen zur Wahl gegangen. Das könnte man natürlich ungefähr rechnen. Vielleicht sind 50% Wahlbeteiligung drin, aber das ist alles noch nicht so ganz zuverlässig. Wichtig ist ja bei diesem Quorum, es müsste 1/3 aller Stimmberechtigten der Gesetzesvorlage zum Ausstieg aus Stuttgart 21 zustimmen, sonst ist die Volksabstimmung gescheitert.
Das heißt, es ist durchaus noch denkbar, dass der Volksentscheid zwar eine Mehrheit erbringt für die Bahnhofsgegner, dass er aber trotzdem an der zu niedrigen Wahlbeteiligung scheitert.
Ja, das ist durchaus möglich und das ist auch das Ergebnis, was hier den meisten Bauchschmerzen bereiten würde, weil dann natürlich die Bahnhofsgegner sagen, ja, seht, aber wir haben doch eine Mehrheit bekommen. Also dann könnte es sein, dass die Diskussionen nachher weitergehen.
Wenn später heute Abend das Ergebnis feststeht, ist dann damit zu rechnen, dass die unterlegene Seite dieses Ergebnis akzeptiert? Sie haben ja eben schon Skepsis angemeldet.
Ja, also die Politiker aller Parteien haben hier gesagt, für uns gilt die Verfassung. Also wenn das Quorum verfehlt ist, dann Mehrheit hin oder her, egal. Dann akzeptieren wir, dass die Volksabstimmung gescheitert ist. Aber es gibt auch noch das Bündnis der Bahnhofsgegner, die sich da frei von machen und die auch schon gesagt haben, wenn es eine Mehrheit gibt, Quorum verfehlt, dann wollen wir mal schauen, ob dann für uns die Sache schon gegessen ist. Also es kann durchaus sein, dass der Streit auch noch weitergeht über diesen Sonntag hinaus.
Wenn dieser Volksentscheid bzw. wenn die Bahnhofsgegner nicht durchkommen, würde das bedeuten, dass möglicherweise oder sogar sicher ein grüner Ministerpräsident diesen Tiefbahnhof politisch durchsetzen müsste?
Genau darauf würde es hinauslaufen und das hat der Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorige Woche auch nochmal im Landtag betont. Der hat gesagt, dann ist die Sache entschieden, die Bahn hat Baurecht und dann wird die Landesregierung auch alles dafür tun, dass dann dieses Baurecht durchgesetzt wird.
So viel von Anno Knüttgen aus Stuttgart zum Volksentscheid über das Bahnprojekt Stuttgart 21. Mehr dazu, vor allem die Ergebnisse heute Abend in den Nachrichten. Und jetzt zum Parteitag der Grünen in Kiel. Die haben dort 2 Tage lang eine ganze Reihe von Themen abgearbeitet. Das reichte von der Euro-Krise bis zum Kampf gegen Plastiktüten, von der Forderung nach einem höheren Spitzensteuersatz bis zum Thema Rechtsextremismus. Das hat heute zum Abschluss eine Rolle gespielt. Zugehört hat in Kiel Dagmar Pepping.
Claudia Roth hatte es eilig. Kaum war der Jubel zum Abschluss des Parteitages verhallt, eilte die Grünen-Vorsitzende zu einem bereitstehenden Auto, um ins Wendland zu den Castor-Protesten zu fahren. Viele Parteifreunde taten es ihr nach. Zuvor hatten die Delegierten leidenschaftlich über das Thema Rechtsextremismus diskutiert. Parteichefin Roth trat für ein Verbot der NPD ein. Das sei präventiver Opferschutz, schränkte jedoch ein.
Wir wollen ein NPD-Verbot nur dann, wenn es tatsächlich erfolgreich ist. Wir dürfen kein NPD-Verbot versuchen zu fordern, wenn die Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind.
Der erste Versuch, die rechtsextreme Partei zu verbieten, war 2003 vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil Bundes- und Landesvorstände der NPD mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt waren. Schluss damit, forderte Claudia Roth.
Diese V-Leute, die sind ja keine Beamten, sondern sie sind Nazis. Und diese Nazis müssen abgeschaltet werden, denn sie sind keine demokratischen Informanten.
Viele Delegierte sehen ein Parteienverbot allerdings weiterhin kritisch. Zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele.
Ich war selber Ziel einer solchen Attacke in Berlin. Trotzdem sage ich, das NPD-Verbot, was jetzt überall gefordert wird, hilft dagegen leider nicht.
Ein Verbot der NPD verdränge nicht rechtsextremes Gedankengut aus den Köpfen, betonte der prominente Vertreter des linken Grünen-Flügels.
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht dafür da, Straftaten zu verfolgen. Straftaten verfolgen müssen in Deutschland die Polizei, die Sicherheitsbehörden und die Justiz. Wir müssen uns fragen, warum klappt das nicht?
In ihrem Beschluss warnen die Grünen vor blindem Aktionismus und voreiligen Schlüssen nach der Mordserie der Zwickauer Terrorzelle und lehnen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ab. Punkten beim Wähler wollen die Grünen zudem mit dem Thema mehr Demokratie wagen. Jugendliche sollen künftig schon mit 16 den Bundestag wählen dürfen. Zudem fordern die Grünen Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheide auf Bundesebene. Das war ein sehr guter Parteitag für uns, sagt Robert Habeck, der Spitzenkandidat der Grünen für die anstehende Landtagswahl in Schleswig-Holstein.
Gemessen an den Unkenrufen, die es da vorher durchaus gab, irgendwie die Grünen zerlegen sich und Berliner Virus schwappt über und so, war es geradezu ein Ausrufezeichen.
Das gelte auch für die Beschlüsse zur Finanzpolitik, so Robert Habeck. Beispiel Vermögensabgabe.
Bei der Vermögensabgabe kann ich überhaupt nicht sehen, was daran links ist. Das ist einfach nur logisch, dass die Leute, die bei der Finanzkrise Profiteure der Stützungsaktion des Staates waren, sich jetzt beim Schuldenabbau des Staates beteiligen.
Der Wahlkampf in Schleswig-Holstein könne kommen.
Dagmar Pepping vom Parteitag der Grünen in Kiel. Die Lage der Partei nach ihrem Auf und Ab in diesem Jahr ist heute auch Thema unseres Kommentars von Anja Günther.
Claudia Roth trug Kleider in gedeckten Farben auf diesem Parteitag. Ungewöhnlich für die sonst so schillernde grünen Parteivorsitzende. Vielleicht passte Roths Outfit aber auch einfach nur zur Stimmung. Die war eher gedämpft. Es war tatsächlich ein Arbeits- und kein Jubelparteitag. Die Zeiten der grünen Umfragehöhenflüge sind eben vorbei. Das hatten Realisten wie Jürgen Trittin durchaus erwartet. Dass die Grünen im Umfragehimmel noch einmal auf 20 oder gar mehr Prozent steigen, ist fraglich, weil der Ökopartei die klassischen Themen wegbrechen. Die Grünen haben es schwer, seit auch Kanzlerin Merkel die deutschen Kernkraftwerke abschalten will. Die thematischen Grenzen sind längst verwischt. Nicht ohne Grund war die Klima- und Umweltpolitik kein zentraler Tagesordnungspunkt auf dem Parteitag in Kiel. Wäre der Castortransport ins Wendland nicht gewesen, der Parteitag wäre womöglich ganz ohne das Thema Atomkraft ausgekommen. Die Grünen haben keine Wahl. Sie müssen sich thematisch jetzt auch auf anderen Spielwiesen austoben. Auf dem Parteitag haben sie über Wirtschaft, Green New Deal, Finanzen, Europa, direkte Demokratie, demokratischen Aufbruch, die Gefahren von rechts und über Netzpolitik debattiert. 2012 müssen die Grünen Prioritäten setzen, damit sie sich mit Blick auf den Bundestagswahlkampf 2013 nicht verzetteln und nicht Gefahr laufen, beliebig zu sein. Die Stoßrichtung scheint klar. Die Grünen wollen sich in der Finanz- und Wirtschaftspolitik als die Alternative zur FDP profilieren. Spitzensteuersatz rauf auf 49%, einmalige Vermögensabgabe für Einkommen ab 1 Million Euro, weg mit umweltschädlichen Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg. Zu Steuerentlastungen, wie sie die Bundesregierung plant, sagen die Grünen nein und verweisen auf die klammen öffentlichen Haushalte. Der finanzpolitische Kurs, den die Grünen eingeschlagen haben, ist nicht ohne Risiko. Gut möglich aber, dass sich dieses Risiko für die Grünen auszahlt. Denn sie versuchen zumindest, sich ehrlich zu machen. So heißt es beispielsweise im Finanzkonzept: Wir können nicht alles gleichzeitig machen, was wünschenswert wäre. Klar, auch grüne Ideen gibt es nicht zum Nulltarif. Knapp 2 Jahre vor der nächsten Bundestagswahl weiß der Wähler aber zumindest in etwa, was er bekommt, wenn er bei den Grünen sein Kreuz macht. Vorerst keine Steuerentlastungen. Praktischerweise passt das in die Zeit. Die Wähler sind nämlich teilweise schon weiter als viele Politiker. Laut Umfragen jedenfalls wünscht sich eine Mehrheit der Deutschen keine Steuersenkungen, sondern mehr Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Nun sind Umfragen nicht gleich Wählerstimmen. Niemand hat das öfter gesagt als Roth, Trittin, Özdemir und Co. Aber offenbar haben die Grünen erkannt, wo ihre Chancen für die Bundestagswahl 2013 liegen. Sie können punkten, wenn sie authentisch und ehrlich bleiben und zukunftsorientiert.
Ein Kommentar von Anja Günther im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In der Euro-Krise versuchen die politischen Spitzen in Europa nach wie vor Ruhe auszustrahlen, aber der Eindruck bleibt, dass hinter den Kulissen mit Hochdruck an neuen Konzepten gearbeitet wird, um die Märkte zu beruhigen. Es ist, als wäre man hektisch bemüht, gelassen zu erscheinen. Offiziell und in der Sache gibt es an diesem Wochenende nichts Neues zu vermelden, aber die Spekulationen schießen ins Kraut. Unter anderem die deutsche und die französische Regierung arbeiteten insgeheim an einer Kern-Eurozone, einem engeren Verbund der Länder, die sich auf strenge Stabilität verpflichten wollen. Jochen Zierhut berichtet.
Es gibt keine deutsch-französischen Geheimverhandlungen zur Euro-Stabilität, heißt es in Regierungskreisen. Aber natürlich fänden gerade mit Frankreich intensive Gespräche über die notwendige begrenzte Änderung des EU-Vertrags statt. So sagt es eine Regierungssprecherin auf Anfrage. Nicht kommentiert werden von ihr die Berichte von Welt am Sonntag und Bild, dass Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy aufs Tempo drücken und angeblich an einem Euro-Sondervertrag basteln. In einer Art Club der Super-Europäer, wie es heißt, sollten nur Euro-Länder aufgenommen werden, die besonders sparwillig sind. Sich mit der Unterzeichnung verpflichten, strenge Defizitauflagen zu akzeptieren, inklusive der Kontrolle ihrer nationalen Haushalte. Bundesfinanzminister Schäuble äußert sich im Bericht aus Berlin nur ausweichend dazu.
Es wird viel zu viel geredet und spekuliert. Das Entscheidende ist, jedes Mitgliedsland der gemeinsamen Währung muss seine Hausaufgaben machen. Sonst können wir diese gemeinsame Währung nicht stabil halten. Und das wollen wir jetzt durch Vertragsänderungen sicherstellen, indem wir eben vorschlagen, dass die Haushalte die Grenzen von Verschuldung einhalten müssen. Und wenn sie das nicht tun, kann die EU-Kommission die zurückweisen. Dann werden sie nicht genehmigt.
Das ist das allgemeine, langwierigere Ziel, an dem nach den Zeitungsberichten auch festgehalten werden soll. Aber angesichts des Drucks der Finanzmärkte könnten einige Länder den langwierigen Verhandlungen eben zuvorkommen und schon einige Monate früher, Anfang kommenden Jahres, neue Stabilitätsregeln haben. Allerdings, so berichtet die Welt am Sonntag, soll die Europäische Zentralbank EZB im Gegenzug verstärkt als Krisenbekämpferin in der Eurozone auftreten. Das aber hat Angela Merkel bislang strikt abgelehnt. Etwa, dass die EZB verstärkt Anleihen der Euro-Krisenländer aufkauft. Rechtlich wäre das Modell für einen neuen Vertrag einer sogenannten Koalition der Sparwilligen vergleichbar mit dem anfänglichen Abkommen über den Wegfall von Personenkontrollen in der EU, das Schengener Übereinkommen von 1985.
Die SPD in Niedersachsen wagt ein Experiment. In einer Urwahl entscheiden die Parteimitglieder, wer in gut einem Jahr bei der Landtagswahl Spitzenkandidat werden soll, wer also gegen David McAllister, den Ministerpräsidenten von der CDU, antreten wird. Zwei Männer haben sich beworben, Olaf Lies, der Landeschef der SPD, und Stefan Weil, Oberbürgermeister von Hannover. Dorothee Gerwald über den politischen Zweikampf in der SPD in Niedersachsen.
Es wird ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das glauben die beiden Kandidaten, das glaubt ein Großteil der Partei. Seit 2,5 Stunden sind die mehr als 560 Wahllokale in den Ortsvereinen der SPD geschlossen. Die Auszählung läuft. Erst am späteren Abend gegen 22 Uhr dürfte das Ergebnis vorliegen. Ein Ergebnis, von dem viel abhängt. Es geht für die SPD um die Rückkehr an die Macht. Seit inzwischen mehr als 8 Jahren ist sie in Niedersachsen in der Opposition. Umfragen zufolge hat sie bei der kommenden Landtagswahl im Januar 2013 eine gute Chance, die Staatskanzlei zurückzuerobern. Doch wer ist der bessere Kandidat, um dieses Ziel zu erreichen? Stefan Weil, der 52-jährige Oberbürgermeister von Hannover, genießt die Unterstützung vieler prominenter Sozialdemokraten in Land und Bund bis hin zu Parteichef Sigmar Gabriel. Stefan Weil warb im parteiinternen Wahlkampf der vergangenen Wochen mit seiner langjährigen Erfahrung in der Verwaltung und an der Spitze der Stadt. Er präsentierte sich als Mann der Mitte, der auch Wähler anderer Parteien gewinnen könne.
Ich arbeite so wie viele anderen Bürgermeister auch. Ich bin gerne sachlich, ich bin pragmatisch und ich bin bürgernah. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in einem Politikbetrieb, der ja auf Landes- und auf Bundesebene durchaus von gelegentlich anderen Ritualen gekennzeichnet ist, ein solcher Politikertypus schon als ernstzunehmende Konkurrenz empfunden wird.
Und er wies immer wieder darauf hin, dass eine gewonnene Landtagswahl in Niedersachsen auch ein starkes Signal wäre für die Bundestagswahl, die 7 Monate später stattfinden soll. Olaf Lies hingegen, der 44-jährige Landesvorsitzende der SPD in Niedersachsen, trumpfte auf mit Temperament und Leidenschaft. Er habe den Draht zur Basis und die Kraft, Menschen zu überzeugen. Wenn er von der Basis seiner Partei nicht zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt werde, werde er auch den Landesvorsitz niederlegen.
Ich habe gesagt, wenn ich nicht Spitzenkandidat werde, dann stelle ich mein Amt zur Verfügung. Und das ist etwas, was ich finde, ein Angebot an die neue Spitze dann wäre. Und der entscheidet, welche Mannschaft er will. Jeder, der mich kennt, und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, der mich erlebt hat in der Partei, der weiß, ich hänge an diesem Amt. Es macht mir nämlich Spaß. Und ich liebe es, Landesvorsitzender dieser Partei zu sein und in der Partei unterwegs zu sein. Aber ich kann doch nicht sagen, ich bin jetzt angetreten, jetzt bleibe ich aber auch das, was ich bin, sondern das muss der entscheiden, der an der Spitze steht.
Fast 65.000 Mitglieder der SPD in Niedersachsen hatten heute die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Persönlich in ihrem Ortsverein. Eine Briefwahl war nicht möglich. Zuletzt hat es eine solche Urwahl bei der SPD in Schleswig-Holstein gegeben, Anfang dieses Jahres. Dort hatte sich der Kieler Oberbürgermeister Thorsten Albig im Mitgliederentscheid gegen SPD-Landeschef Ralf Stegner durchgesetzt. Albig ist damit der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Mai kommenden Jahres. Auch in Schleswig-Holstein rechnet sich die SPD gute Chancen aus, die jetzige schwarz-gelbe Landesregierung abzulösen.
Dorothee Gerwald berichtete. Die Ermittlungen zur rechten Terrorzelle aus Zwickau kommen nur langsam voran, zu jener Gruppe also, der insgesamt 10 Morde vor allem an türkischen Kleinunternehmern in Deutschland zur Last gelegt werden. Jetzt aber gibt es einige neue Facetten aus dem Privatleben des Trios aus Zwickau. Michaela Schenk berichtet.
Die Polizei hat neue Spuren des mutmaßlichen jener Terrortrios aufgespürt. Nach Informationen des MDR Thüringen haben sich Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe regelmäßig in Schleswig-Holstein auf der Insel Fehmarn aufgehalten. Urlaub mit dem Wohnmobil, mehrere Wochen an der Ostsee und das jährlich seit 2005 bis 2010. Dort hat das Trio das gemacht, was alle machen. Paddeln, Schlauchboot fahren, surfen, das belegen Fotos und Videos, die die Ermittler jetzt in die Hände bekamen. Es sind eindeutige Bilder. Auf einem trägt einer der Männer auch eines der T-Shirts, das bei einem der letzten Banküberfälle genutzt wurde. Das Material kommt von Urlaubsbekanntschaften, die die drei an der Ostsee fanden und offenbar auch pflegten. Nach MDR-Informationen werden diese Bekanntschaften ausdrücklich nicht zu den mutmaßlichen Unterstützern gezählt. Vielmehr gelten sie als Zeugen, die sich bei den Vernehmungen zutiefst erschüttert zeigten, als sie von den Straftaten des Trios erfuhren, so ein Kriminalist. Während der Urlauber war von dem Trio nichts Verdächtiges zu vernehmen. Mit den Bildern haben die Ermittler erstmals neue Fotos und damit die Chance, den Aufenthalt der drei in den letzten Jahren zu klären.
In der Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Gut 9 Monate sind seit dem Sturz des ägyptischen Machthabers Mubarak vergangen. Nun finden ab morgen in dem Land freie Wahlen statt. Das klingt nach einer guten Nachricht, aber leider ist die Sache komplizierter. Nicht nur, dass das Wahlverfahren überaus umständlich ist, es wird nach Regionen gestaffelt in 3 Etappen gewählt, sodass ein Ergebnis erst im Januar vorliegen wird. Noch problematischer sind die politischen Rahmenbedingungen. Noch immer wird das Land von dem Militärrat geführt, der nach Mubaraks Sturz die Macht übernahm. Und noch immer werden politisch missliebige Bürger festgenommen und eingesperrt. Aus Kairo, Hans-Michael Ehl.
Das ägyptische Militär werde Störenfrieden nicht erlauben, die Wahlen zu behindern, die ab morgen stattfinden. Das erklärte der Leiter des obersten Militärrats, Feldmarschall Hussein Tantawi, in einem Interview mit ägyptischen Staatsmedien. Angesprochen auf die anhaltenden Demonstrationen gegen den Militärrat, sprach Tantawi von ausländischen Elementen, die versuchten, Ägypten zu schaden. Er versprach zudem, dass die Armee zusammen mit dem Innenministerium für die Sicherheit während der Wahlen garantiere. Tantawi warnte vor schwerwiegenden Folgen, sollte das Land die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise nicht überwinden. Auf dem Tahrirplatz in Kairo demonstrieren wieder Tausende gegen den obersten Militärrat und fordern eine Verschiebung der Wahlen. Außerdem wollen sie weiter die Einrichtung einer Übergangsregierung unter Friedensnobelpreisträger Mohammed el-Baradei. Der hatte gestern Bereitschaft signalisiert, Ministerpräsident einer solchen Übergangsregierung zu werden und auf seine Präsidentschaftskandidatur im kommenden Jahr zu verzichten.
Anfang März kommenden Jahres wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Der bisherige, Dmitri Medvedev, wird für dieses Amt nicht wieder antreten, sondern Wladimir Putin den Vortritt lassen. Das hatten die beiden schon vor Wochen bekannt gegeben. Heute nun, bei einem Kongress der Regierungspartei Geeintes Russland, wurde Putin offiziell nominiert. Einstimmig. Russland sei selbstverständlich eine Demokratie, fügte Putin sicherheitshalber hinzu. Aus Moskau, Hermann Krause.
Nichts blieb dem Zufall überlassen. Die Inszenierung des außerordentlichen Parteitags war perfekt durchgeplant. 11.000 Mitglieder der Kreml-Partei Geeintes Russland kamen aus allen Teilen des Landes in den Sportpalast des Luschniki-Parks im Zentrum Moskaus. Die Farben der russischen Flagge dominierten den kunstvoll gestalteten Saal. Die staatlichen Fernsehprogramme übertrugen live. Glückliche Gesichter, fähnchenschwingende Menschen, strahlende Augen. Besonders als Boris Gryzlov, ansonsten Innenminister, bekannt gab. Das Ergebnis der Abstimmung lautet 614 abgegebene Stimmen, 614 Stimmen für, keine Enthaltung, keine Gegenstimme. Somit wurde Wladimir Putin einstimmig zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gewählt, eine Wahl wie in besten Sowjetzeiten. Russland steht nicht zum ersten Mal vor großen Aufgaben. Was für Ziele haben wir? Wir wollen Wahrheit, die Würde des Menschen und die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Dann forderte der jetzige Ministerpräsident die begeisterten Delegierten in der Halle auf, nicht nur Fahnen zu schwenken, sondern Russland, Russland zu skandieren. Begonnen hatte der Parteitag mit einem Reigen an Lobeshymnen, eröffnet von dem Unternehmer Boris Titov. Putin ist ein starker, hochqualifizierter und effizienter Manager. Er hat bei uns für Ordnung gesorgt. Es folgten Rentner, Hausfrauen, Militärs, Polizisten. Sie alle begeisterten sich für Putin und die Partei Geeintes Russland, auch Präsident Medvedev. Gibt es für unser Land eine andere Mannschaft oder eine andere politische Führung, die sich den globalen Anforderungen der heutigen Zeit stellen kann? Natürlich waren sich alle einig, dass nur geeintes Russland in der Lage sein wird, die Dinge zu lösen. Die Halle tobte dann, als Putin zum zweiten Mal ans Rednerpult trat. In seiner vor Pathos strotzenden Rede, in der er von Russland und seinen Menschen schwärmte, kam dann auch noch das Ausland vor. Das sollte zuerst einmal begreifen, Russland sei ein demokratisches Land und es sollte deshalb aufhören, mit finanziellen Mitteln in den russischen Wahlkampf einzugreifen. Wie sagt man bei uns, das ist rausgeschmissenes Geld. Judas als biblische Gestalt wird bei uns nicht verehrt. Nehmen Sie das Geld besser, um Ihre Schulden zu bezahlen. Sicherlich eine Anspielung auf die finanzielle Situation der Euro-Länder, über die sich Putin gerne mokiert. Insgesamt sollte der Parteitag Putin, der in der letzten Woche bei einer Sportveranstaltung ausgebuht worden war, neuen Schub geben. Ob sich dies am nächsten Sonntag bei den Parlamentswahlen für geeintes Russland niederschlagen wird, ist aber nicht sicher. Im Volksmund und auch bei Bloggern im Internet wird die Partei geeintes Russland mittlerweile als Partei der Diebe und Gauner bezeichnet.
Soweit Hermann Krause aus Moskau. Und jetzt zum Sport im Echo des Tages, unter anderem mit den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga und mit Martin Seidemann.
Gerade bemüht sich Bayern München in Mainz, den Dortmundern die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga wieder abzuluxen. Gut 20 Minuten vor Schluss steht es allerdings 2:1, Überraschung, für Mainz. Im ersten Spiel des Nachmittags leistete Werder Bremen wieder Gutmachung für die 0:5-Klatsche in Mönchengladbach vergangene Woche. Gegen Stuttgart gab es für Aaron Hunt und seine Mannschaft einen 2:0-Erfolg. Und das, obwohl Topstürmer Claudio Pizarro verletzt fehlte.
Ja, natürlich fehlt er uns. Ich glaube, das haben wir noch heute gesehen. Hätte wahrscheinlich einen von den vielen Chancen gemacht, aber trotzdem wichtig ist auch, dass wir uns die Chancen überhaupt erspielen. Und gut, dass sie dann mal nicht reingehen, das ist natürlich schade, aber wichtig war, dass wir nicht locker gelassen haben und trotzdem weiter nach vorne gespielt haben und selber dann auch belohnt haben.
Aaron Hunt und Werder Bremen schieben sich mit dem Sieg gegen Stuttgart auf den 4. Tabellenplatz vor. In der 2. Liga gab es heute 3 Partien. Darin besiegte Eintracht Braunschweig den VfL Bochum mit 4:0. Cottbus und Ingolstadt trennten sich torlos 0:0. Und der FC St. Pauli, tja, der hat dafür gesorgt, dass es an der Tabellenspitze richtig schön kuschelig wird. Die Hamburger haben gegen Dynamo Dresden nämlich mit 3:1 gewonnen und haben als Tabellendritte nun ebenso viele Punkte auf dem Konto wie Tabellenführer Eintracht Frankfurt und der zweite Fortuna Düsseldorf. Es ist also eng da oben und umso dankbarer war Torschütze Marius Ebbers für diesen Sieg.
Weil alle Mannschaften, die oben stehen, im Moment so viel punkten, da geht es ruckzuck, da sind so auf einmal 5-6 Punkte weg. Das können wir uns einfach nicht erlauben und deswegen hoffe ich, dass wir in Paderborn nachlegen.
Denn dort müssen Ebbers und sein FC St. Pauli in der kommenden Woche ran. Schon vor rund einem Monat, irgendwie lange her, feierte Heppenheim Sebastian Vettel für seine Titelverteidigung in der Formel 1. Wie souverän sein 2. Weltmeistertitel herausgefahren ist, lässt sich daran ablesen, dass erst heute in Brasilien das letzte Saisonrennen stattgefunden hat. Seit etwa 20 Minuten ist es vorbei und Vettel hat sich, nicht ganz standesgemäß vielleicht, mit einem 2. Platz in den Winter verabschiedet. Jens Gideon berichtet aus Sao Paulo.
Für Mark Webber im 2. Red Bull war es der 1. Saisonsieg überhaupt. Der deutsche Weltmeister selbst kam direkt hinter Webber als 2. ins Ziel. Platz 3 ging an McLarens Jenson Button, den Vize-Weltmeister 2011. Sebastian Vettel hatte im warmen, trockenen Sao Paulo knapp 30 Runden in Führung gelegen, bis er durch ein angebliches Getriebeproblem gebremst wurde und seinen Teamkollegen hat vorbeifahren lassen. Die Titelverteidigung konnte der 2. Platz in Brasilien nicht mehr gefährden. Vettel steht längst als Weltmeister fest. Zweitbester Deutscher beim Saisonfinale war überraschend Adrian Sutil im Force India auf Platz 6. Nico Rosberg kam im Mercedes als 7. ins Ziel. Michael Schumacher wurde nach einem Reifenschaden nur 15.
Der HSV Hamburg ist vorzeitig ins Achtelfinale der Handball-Champions League eingezogen. Die Hamburger gewannen am Nachmittag beim polnischen Club Wisła Płock deutlich mit 34:25. Es war gar nicht so schlecht, der 6. Sieg im 6. Spiel. Und dann noch etwas aus der Jahreszeit, also ab zum Wintersport. Beim Weltcup-Auftakt der Rodler in Innsbruck hat Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden souverän gewonnen und stellte gleichzeitig einen neuen Bahnrekord auf. Er siegte vor seinem Teamkollegen David Möller. Im Teamwettbewerb landete das deutsche Quartett auf dem 2. Platz. Eisschnellläufer Samuel Schwarz hat beim Weltcup in Astana einen Podestplatz nur knapp verpasst. Über 1000 Meter schrammte der deutsche Meister nur um 1500 Sekunden an einem Bronzerang vorbei. Und wir schauen noch mal ganz kurz nach Mainz auf das Fußballspiel gegen Bayern München. Dort steht es nach wie vor 2:1 für den Außenseiter aus Mainz.
Soweit der Sport mit ganz aktuellen Informationen zur Fußball-Bundesliga mit Martin Seidemann. Und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.